Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Oft beginnt es harmlos mit einem kleinen Stich oder einer Verletzung, aber die Folgen, sie können dramatisch sein, nämlich dann, wenn sich im Körper eine Blutvergiftung ausbreitet. Kaum eine Krankheit wird in Deutschland so sehr unterschätzt. Dabei sterben jährlich Zehntausende an den Folgen einer Sepsis. Ein vermeidbarer Tod? Tarek Amia geht der Frage nach.
Ich war natürlich sehr verzweifelt, als ich gehört habe, dass meine Hände und Füße amputiert werden müssen. Aber so richtig Gefühle zeigen konnte ich nicht. Also ich habe da nicht einmal drüber irgendwie geweint oder so. Ich war einfach wie versteinert und ja, meine Eltern zum Beispiel auch. Also man hat halt so eine unglaubliche Leere in sich und weiß gar nicht, was man überhaupt mit seinem restlichen Leben jetzt auch erstmal anfangen soll.
Wenn man Alena Ehlers heute unbeschwert durch die Fußgängerzone von Bremen bummeln sieht, ahnt man nicht, welches Martyrium sie als 17-Jährige durchmachen musste. Die schlanke Studentin mit den schulterlangen Haaren stand damals kurz vor dem Abitur.
Ja, also es war der 21. September 2016, als ich aus der Schule gekommen bin und extreme Kopfschmerzen hatte. Aber die waren jetzt nicht unbedingt schlimmer als andere Kopfschmerzen, die ich schon mal in meinem Leben hatte. Und deswegen habe ich mich eigentlich erstmal nur ins Bett gelegt und habe geschlafen. Bin allerdings irgendwann schon am frühen nächsten Morgen, also am 22. September, dann aufgewacht und hatte ziemlich starke Magenschmerzen oder Magenkrämpfe, eher gesagt. Schon so richtig, richtig stark. So dass ich die Kopfschmerzen auch gar nicht mehr richtig wahrgenommen hatte. Was mich dann ein bisschen verwundert hatte, weil das war sehr, sehr stark. Und dann sind wir schon irgendwann ins Krankenhaus gefahren, weil mir das irgendwie komisch vorkam.
Was mit scheinbar harmlosen Kopfschmerzen beginnt, entwickelt sich zu einer lebensbedrohlichen Infektion ihres ganzen Körpers. Alena leidet an einer Sepsis. Ihre Hände und Füße werden nicht mehr ausreichend durchblutet.
Die ersten Tage habe ich das noch gar nicht so richtig wahrgenommen, was überhaupt passiert ist. Aber irgendwann habe ich schon so gemerkt und gesehen, dass meine Extremitäten, also die Hände und Füße, komplett schwarz waren. Also die Fingernägel oder die Fußnägel waren ganz gelb und die Hände und Füße einfach schwarz.
Ohne Amputation hätte Alena die Sepsis nicht überlebt. Innerhalb von 3 Wochen entfernen ihr die Ärzte die abgestorbenen Gliedmaßen.
Amputationen gehören zu den häufigen, wenn auch wenig bekannten Folgen einer Sepsis. Diese aggressivste Form einer Infektion ist die Todesursache, die sich weltweit am häufigsten vermeiden ließe. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Fäulnis. Umgangssprachlich wird die Erkrankung Blutvergiftung genannt. Auslöser der Infektion sind Bakterien, Viren oder Pilze, die sich über den Blutkreislauf im ganzen Körper verbreiten. Die Ursachen sind vielfältig. Eine Lungenentzündung, ein eitriger Zahn, eine Harnwegsinfektion oder auch eine scheinbar harmlose Wunde. In der Folge kann das Immunsystem eines Patienten außer Kontrolle geraten. Oft versagen dabei einzelne oder mehrere Organe. Mediziner sprechen von einem septischen Schock. Nur die Hälfte der Erkrankten kann gerettet werden. Markus Weigand ist Mediziner und Vorsitzender der Deutschen Sepsisgesellschaft. Er glaubt, dass die Gefahren in Deutschland unterschätzt werden.
Die derzeit bekannte Zahl ist etwa von 400.000 Patienten mit Sepsis im Jahr auszugehen. Die Sterblichkeit ist, dass etwa 70.000 Patienten an der Sepsis in Deutschland sterben. Vermutlich ist diese Zahl aber deutlich zu wenig und wir haben eine Unterkodierung in den Krankenhäusern und möglicherweise ist die Zahl doppelt so hoch in Deutschland. Es ist also sicherlich eine große Gefahr.
Doch weil die Infektion so viele unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen kann, ist die Dunkelziffer hoch. Wer etwa an einer Lungenentzündung stirbt, stirbt in Wahrheit sehr häufig an den Folgen einer Sepsis. Nicht immer wird sie in den Kliniken als eigentliche Todesursache dokumentiert.
Mein Name ist Herwig Gerlach, ich bin Chefarzt am Klinikum Neukölln in Berlin und bin seit etwa 25 Jahren auf dem Feld der Sepsisforschung tätig.
Auch Gerlach ist besorgt, dass die Dimension septischer Infektionen zu wenig im Bewusstsein ist.
Wir haben ein Sepsisproblem, das haben wir schon lange. Die Daten, die alle Krankenhäuser abliefern müssen. Und diese Daten haben eben gezeigt, dass die Häufigkeit der Fälle pro Jahr pro Einwohner in Deutschland stetig zunimmt, und zwar nicht ein bisschen, sondern durchaus heftig. Das Problem ist aber schon lange bekannt. Auch vor 10 Jahren war die Sepsis schon häufiger als alle Fälle von Brustkrebs, Dickdarmkrebs und HIV zusammen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass keiner es irgendwie wahrnimmt.
Auch bei Alina Ehlers ist die Infektion ein Wettlauf zwischen Leben und Tod. Die Zeit spielt bei der Behandlung die entscheidende Rolle. Häufig wird eine Sepsis anfangs aber nicht erkannt.
Der erste Arzt, der mich behandelt hat, hat das nicht so wirklich als Bedrohung erkannt und hat mich da erstmal einfach liegen lassen und hat dann eher die Diagnose verhärteter Oberbauch gestellt. Also das war die erste Diagnose. Er hatte mir weder Blut abgenommen noch Blutdruck gemessen oder Fieber gemessen. Und dann lag ich da erstmal, bis ein anderer Arzt kam und mir dann Blut abgenommen hat. Ja, das war auch der Moment, wo dann die Ärzte ziemlich panisch auf einmal wurden, als die Blutergebnisse kamen.
Die Entzündungswerte von Alina schießen in lebensbedrohliche Höhen. Ihr Körper kämpft vergeblich gegen die Erreger. Botenstoffe des Immunsystems weiten die Gefäße im Versuch, alle Organe weiterhin ausreichend mit Blut zu versorgen. Die Studentin gerät in Lebensgefahr.
Bei einem septischen Schock ist der Körper quasi in einer Schockreaktion und die Organe beginnen langsam zu versagen, weil sie nicht mehr mit ausreichend Blut und Sauerstoff versorgt werden. Also meine Nieren haben nicht mehr gearbeitet. Meine Lungen haben auch versagt und dadurch entsteht dann auch diese lebensbedrohliche Situation.
Alinas Zustand ist schließlich so kritisch, dass die Ärzte der Bremer Kinderklinik die 17-Jährige in ein künstliches Koma versetzen.
Mein Name ist Frank Brunkhorst. Ich arbeite am Universitätsklinikum Jena, Zentrum für klinische Studien, und bin Generalsekretär der Deutschen Sepsisgesellschaft.
Brunkhorst ist ein drahtiger Mann mit randloser Brille, schwarzem Haar und trotz seiner über 60 Jahre von jugendlicher Ausstrahlung. Der Mediziner zählt zu den weltweit führenden Sepsis-Experten. Er und sein Team tragen entscheidend zu den hierzulande maßgeblichen Leitlinien für die Behandlung von Sepsis bei.
Im Krankenhaus ist es relativ einfach, eine Sepsis zu erkennen, im ambulanten Bereich deutlich schwieriger. Im ambulanten Bereich sind 3 Zeichen führend. Ein Verdacht auf eine Infektion plus eine erhöhte Atemfrequenz, ein niedriger Blutdruck unter 100 mm Quecksilbersäule und eine neu aufgetretene Verwirrtheit.
Mehr als 38 Grad Körpertemperatur, schnelle Atmung, ein Herzschlag über 90, der Verdacht auf eine Infektion. Bei diesen Anzeichen stehen die behandelnden Ärzte unter großem Druck. Einerseits gilt es, den Patienten schnell zu behandeln. Andererseits müssen sie für eine wirksame Behandlung der Sepsis genau wissen, mit welchem Erreger sie es zu tun haben. Nur dann können sie dem Patienten das richtige Medikament verabreichen. Die Standardtherapie besteht darin, dem Patienten schnell ein Antibiotikum zu geben, ihn mit Hilfe von Infusionen ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen, sowie den Herd der Infektion zu lokalisieren und wenn möglich zu entfernen.
Wir haben ungeheuer gelernt, dass der Faktor Zeit da eine große Rolle spielt. Und während man früher immer erst versucht hat, dass man immer erst gesagt hat, wir brauchen ja erstmal eine Diagnose. Und dieses Denken, das hat sich heute geändert. Also heute sagen wir, erstmal was tun, dann können wir uns immer noch kümmern. Wir können nicht warten, bis wir ein Röntgenbild haben, wenn wir das klinische Zeichen einer Pneumonie mit einer Sepsis, also einer Lungenentzündung mit einer Sepsis haben. Dann müssen wir sofort agieren, wir müssen sofort ein Antibiotikum geben, wir müssen sofort Volumentherapie betreiben. Und das können wir alles schon machen, während wir das Röntgenbild bestellen.
Das gängige Verfahren, mit dem heute Infektionserreger in der Blutbahn gesucht werden, stammt aus dem Jahr 1906. Dabei wird Patientenblut in Fläschchen mit Nährlösungen gefüllt und in einem Brutschrank bei 37 Grad Celsius gelagert. In diesen Blutkulturen vermehren sich die vorhandenen Erreger. Doch bevor die Bakterien nachweisbar sind, vergehen, je nach Infektionstyp, 2 bis 5 Tage. Im Fall von Alina verlieren die Ärzte wertvolle Zeit.
Also man wusste, dass ich ein Sepsis-Patient bin, also dass ich an einer Sepsis leide. Das Problem war nur, dass sie halt nicht erkannt haben, woran es genau lag, weil es auch wirklich sehr schwer zu erkennen ist. Ja, also in Bremen hat man mir dann die ersten Tage ein Breitbandantibiotikum gegeben. Ja, so wirklich angeschlagen hat es nicht. Diese noch unbekannten Bakterien haben sich weiter beim Körper ausgebreitet und man wusste weiterhin nicht, warum ich da jetzt liege und eine Sepsis habe.
spricht, wie bei Alena, das Immunsystem auf das Breitbandantibiotikum nicht an, ist die Patientin in großer Gefahr. Denn um den Sepsiserreger zu identifizieren, benötigen die meisten Labore in Deutschland Tage. Zudem wird die Diagnose häufig verlangsamt durch lange Transportwege der Blutproben zu spezialisierten Laboren, die die erforderliche mikrobiologische Diagnostik überhaupt beherrschen. Am Wochenende arbeiten diese oft gar nicht. Für Sepsispatienten ist das kostbare verschwendete Zeit. Denn in den Tagen der Ungewissheit hat der Erreger den Patienten häufig schon schwer geschädigt, wenn nicht gar getötet. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Infektion nur bei etwa jedem dritten Patienten im Blut nachweisen lässt. Und so sterben trotz Hightech-Medizin 42% aller Sepsis-Patienten, deren Organe versagen, an ihrer Infektion. Die, die überleben, sind häufig durch Hirnschäden oder Amputationen ihr Leben lang gezeichnet. Für die Behandlung gibt es keinen goldenen Mittelweg. Die Blutvergiftung ist ein Syndrom und keine genau beschreibbare Krankheit, wie etwa ein Herzinfarkt. Das macht die Therapie so schwierig. Maßgeblich ist immer der Einzelfall, sagt der Sepsis-Experte Frank Brunkhorst.
Wir Ärzte behandeln Patienten. Wir behandeln keine Krankheiten. Wir behandeln Patienten. Das ist ein großer Unterschied. Ich behandle keine Sepsis. Ich behandle Herrn Meyer mit einer Sepsis. Und dazu muss ich schauen, was ihm helfen oder was ihm schaden könnte. Beim Patienten, der eine Infektion mit Staphylokokken hat, sollte ich das und das machen. Ganz anders als einem Patienten, der einen anderen Keim hat. Ja.
Trotz Intensivmedizin wird auch an den deutschen Kliniken noch viel Potenzial bei der Behandlung von Sepsis verschenkt. Würde bereits vorhandenes Know-how deutschlandweit genutzt, könnten jedes Jahr wahrscheinlich tausende Patienten gerettet werden.
Wie so eine Rettung aussehen könnte, lässt sich in Mecklenburg-Vorpommern erleben. An der Universitätsklinik von Greifswald sterben deutlich weniger Patienten an den Folgen einer Blutvergiftung als im Bundesdurchschnitt. Leiter eines dort seit 10 Jahren laufenden Projektes ist der Mediziner Matthias Gründling.
Guck mal, wen ich hier mitgebracht
habe. Darf ich stören?
Ja, klar.
Freut mich sehr.
Hallo, Herr Dr.
Mein Name ist Matthias Gründling. Ich bin Leiter des Qualitätsmanagementprojektes Sepsisdialog an der Universitätsmedizin in Greifswald.
Der Mediziner lenkt das Projekt Sepsisdialog von einem winzigen Büro aus, in dem gerade Platz für einen Stehschreibtisch mit Computer, aber kein Platz für ein Gästesofa ist. Gründling ist gebürtiger Greifswalder und wuchs auf der Insel Usedom auf. Er wirkt wie ein typisches Nordlicht. Bodenständig, pragmatisch, bescheiden.
Ein wichtiger Punkt war, dass eine Sepsis-Schwester finanziert wurde vom Klinikum. Die sollte dann die Schulungen organisieren, Qualitätsparameter erfassen, solche Dinge machen. Und haben einfach geschaut, was haben wir für Qualitätsparameter und wo stehen wir. Und da ist einer der wichtigsten Parameter die Zeit von der Diagnosestellung der Sepsis bis zum Geben des Antibiotikums. Also damit behandelt man ja die Infektion. Und die soll möglichst unter einer Stunde sein. Und da waren wir, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube nur bei 40% der Patienten so gut, dass wir es innerhalb einer Stunde geschafft haben. Und da hatten wir schon das erste wichtige Schulungsthema.
Gründling und sein Team haben nicht nach dem heiligen Gral der Sepsisforschung gesucht, sondern sie wollten alltägliche Probleme bei der Behandlung anpacken. Über die Jahre haben sie einfache, praktische Verbesserungen bei der Prävention der Sepsis, der Behandlung der Patienten und in den Arbeitsabläufen des Uniklinikums durchgesetzt.
Das Ergebnis verblüfft. Die Sterblichkeit infizierter Patienten ist in Greifswald von 45% auf 31% gesunken. So zeigt es eine wissenschaftliche Studie des Projektes Sepsis-Dialog.
Mein Name ist Manuela Gerber, ich bin Krankenschwester in der Universitätsmedizin Greifswald. Seit 2010 bin ich die einzige Sepsis-Schwester im Qualitätsmanagementprojekt Sepsis-Dialog.
Die Daten, die Manuela Gerber bei allen Sepsis-Verdachtsfällen erfasst, dienen als Frühwarnsystem. Die Sepsis-Schwester sorgt zudem für eine schnelle Kommunikation zwischen Ärztinnen und Pflegekräften auf den Stationen, damit, falls nötig, die Behandlung so schnell beginnt wie möglich.
Ich denke, wenn es die Sepsisschwester nicht gibt im Krankenhaus, dann würde niemand erfassen, überhaupt wie viele Sepsispatienten in ein Krankenhaus kommen. Da haben wir natürlich durch meine Arbeit, dass wir wissen, wie viele Sepsispatienten, wie ist die Behandlung der Sepsispatienten, die Parameter, Zeit bis zur Antibiotikatherapie. Also ich denke, dass das Auswerten der Qualitätsparameter ein ganz wichtiger Punkt ist, um die Qualität in der Sepsistherapie zu verbessern und damit auch die Sterblichkeit.
Zu schaffen sei das aber nur mit einem Bündel von Maßnahmen. Etwa der konsequenten Impfung gegen Grippe und Lungenentzündung, der Einhaltung strenger Hygieneregeln in allen medizinischen Bereichen und vor allem der verbesserten Früherkennung der Blutvergiftung.
Und so haben wir eben verschiedene Schulungen durchgeführt für Schwestern und Ärzte. Das ist ganz wichtig, also dass man alles Personal schult, was am Patienten zu tun hat. Wie erkenne ich eine Sepsis? Das ist ganz wichtig, die ist schwer zu erkennen. Dann, was ist das eigentlich? Wie ist die genau definiert? Wie muss der Herzschlag sein? Wie hoch ist die Temperatur? Dass die Leute praktisch wussten, wenn diese Kombination da ist, dann ist es eine Sepsis.
Gründling verlässt sich aber nicht nur auf die Weiterbildung der Mitarbeitenden. Auch die Suche nach dem Infektionserreger geht in Greifswald sehr viel schneller als üblich. Statt Blutkulturen tagelang ausbrüten zu lassen, setzt das Krankenhaus auf neueste Technik.
Wow, das ist ja wie in so einem Fabrikbetrieb hier.
Ein Laborroboter analysiert bei Sepsisverdacht Blutproben auf mögliche Erreger.
Ein halber Milliliter kommt da rein, ne, aus der positiven Blutkultur. Dann schließt sich das Gerät und dann macht ein Roboter alles von sich allein.
Im Keller der Universitätsklinik stehen im Großlabor ratternde, schrankgroße Laborautomaten in einer Reihe. Der Ort erinnert mehr an eine betriebsame Weberei als an einen Ort für feinste biologische Analysen. Gründling steuert zielbewusst durch diesen Maschinenpark auf ein unscheinbares Kästchen zu, gerade mal so groß wie eine Kaffeemaschine. Unauffällig auf einem Seitentisch steht dieser Laborroboter, der ein Meilenstein in der Sepsisdiagnostik ist. Mit nur einem Tropfen Blut erledigt die Maschine vollautomatisch in kurzer Zeit, was bislang Tage dauerte.
Nach 1 bis 1,5 Stunden weiß man, wie der Keim heißt. Und nach insgesamt 6 bis 7 Stunden, welches Antibiotikum wirkt. Also mal angenommen, das ist abends 19 Uhr, dann ist das Ergebnis um Mitternacht da. Und die Mikrobiologie fängt bei uns erst um 7 am nächsten Tag an zu arbeiten. Ne? Also haben wir schon 7 Stunden eher das Ergebnis und können den Patienten ganz gezielt behandeln. Ne?
Alena Ehlers hat nicht das Glück, von diesem technischen Fortschritt zu profitieren. 2 Wochen kämpft ihr Körper gegen die lebensbedrohlichen Keime, bis die Ärzte den Erreger endlich identifizieren.
Ich weiß nicht, wie sie am Ende darauf gekommen sind, aber irgendwann hatten sie das Bakterium dann ja. Ja, ich hatte mich wo, wann auch immer an bakteriellen Meningokokken angesteckt. Man kann sich über Tröpfcheninfektionen anstecken, wenn dann jemand anniest oder wenn man aus einem Glas trinkt. Man weiß aber nicht, wo man sich genau ansteckt.
Nach Tagen der Ungewissheit wird Alena von Bremen an die Uniklinik in Hannover verlegt. Dort können die Ärzte ein wirksames Antibiotikum einsetzen und Alenas Leben retten. Doch ihre Hände und Füße sind zu lange nicht ausreichend durchblutet worden. 5 Wochen, nachdem Alena aus dem künstlichen Koma aufgewacht ist, müssen die Ärzte die Gliedmaßen der 17-Jährigen amputieren.
Ja, also die erste Amputation, das war die rechte Hand. Also die war klar, dass die rechte Hand amputiert werden muss. Die war besonders schlimm betroffen. Da war mein kompletter Arm schwarz. Mein Arm konnte aber gerettet werden. Nach 5 Tagen wurde mir dann die linke Hand vollständig amputiert. Dann hatte ich dazwischen noch viele OPs komplett an meinen beiden Armen, weil ich viel Hauttransplantation brauchte. Und am 6.12.2016 war dann meine beidseitige Unterschenkelamputation. Also das wurde auch zusammen gemacht. Nicht wie bei den Händen einzeln, sondern direkt alles weg.
Insgesamt 11 Monate verbringt Alena im Krankenhaus und der anschließenden Rehabilitation.
Ich musste eigentlich alles nochmal neu lernen. Es war nichts mehr so, wie es vorher mal war. Ich musste lernen, selbstständig zu essen und lernen, wieder zu laufen auf den Prothesen. Das war natürlich erstmal so die Hauptaufgabe. Ja, dann fängst du halt mit 17 nochmal an, das Laufen zu lernen.
Mit dem Laufen allein ist es nicht getan. Schritt für Schritt muss Alena den Weg ins Leben zurückfinden.
Ich war nämlich gerade eigentlich beim Abitur dabei, bin dann auch in die 12. Klasse wieder gegangen. Und dann habe ich im April 2018 angefangen, meine Abi-Klausuren zu schreiben. hatte auch in der Zwischenzeit meinen Führerschein wieder erlangt. Genau, im Juni hatte ich dann mein Abi bestanden, da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut und habe dann im Oktober 2018 auch direkt mein Studium begonnen in Bremen. Und das macht mir sehr großen Spaß.
Das Projekt Sepsis-Dialog aus Greifswald zeigt, dass eine bessere Behandlung die Überlebenschancen deutlich erhöht. Fachleute haben den Effekt hochgerechnet. Würden die Greifswalder Ansätze bundesweit praktiziert, könnten bis zu 20.000 Sepsiskranke jährlich gerettet werden. Das ist mehr als die Zahl der Toten durch Verkehrsunfälle, Suizid und Kriminalität zusammen. Doch nicht alle Mediziner halten diese Berechnungen für seriös.
Der Brite Mervyn Singer kritisiert, dass auf Basis von unsicheren Zahlen Panik geschürt werde. Denn weil Sepsis so unterschiedliche Erscheinungsformen habe und in den Krankenhäusern oft unzureichend dokumentiert werde, gäbe es kaum aussagekräftige Studien. Singer wird in der Sepsis-Gemeinde gefürchtet. Er hat schon viele Forschungsergebnisse und ihre Schlussfolgerungen gnadenlos zerpflückt.
There's a huge amount of sensationalization.
Es gibt da sehr viel Sensationsmache. Viele Zahlen sind schlichtweg erfunden, denn damit schafft man Öffentlichkeit. Wollen Sie große Aufmerksamkeit erzeugen, dann müssen Sie vom massenhaften Sterben sprechen. Niemand würde sich sonst dafür interessieren, wenn es nur um 5 Tote pro Jahr ginge.
Der scharfzüngige Professor aus London kritisiert selbst einige Grunddogmen der Sepsisbehandlung.
Erhöht die schnelle Gabe von Antibiotika wirklich die Zahl der Überlebenden?
Statistisch nicht belegt.
Retten Programme zur Qualitätsverbesserung tatsächlich tausende Menschenleben?
Mervyn Singer nennt das eine Propagandakampagne.
In seinen eigenen wissenschaftlichen Aufsätzen weist Singer auf einen Umstand hin, der in den Statistiken zur Sepsis zu wenig Beachtung finde. Die Altersstruktur der Betroffenen.
Data from the National Health Service in England.
Die offiziellen Zahlen aus England zeigen, dass die allermeisten Erkrankten, die nachweislich an einer Sepsis sterben, über 75 Jahre und älter sind. Wir sprechen hier von 77,5% der Todesfälle. Nur 8% der Toten sind jünger als 65 Jahre. Kinder sind nur minimal betroffen.
And a tiny number happen in children.
Nach Singers Zahlen sterben also 3/4 der Sepsis-Patienten nicht an der Sepsis, sondern mit Sepsis. Singer sieht im Ausbruch der Blutvergiftung in den allermeisten Fällen das Ende eines natürlichen Alterungsprozesses von Patienten.
The infection often is driven by the fact that the patient's debilitated. Just naturally with age.
Auslöser so einer Infektion ist häufig, dass das Immunsystem des Patienten mit zunehmendem Alter schwächer wird. Die Abwehrkräfte nehmen noch weiter ab, wenn alte und gebrechliche Menschen viele Medikamente einnehmen, an Krebs erkrankt sind, nicht mehr mobil sind. All diese Dinge können das Infektionsrisiko erhöhen, weil sich die körperlichen Reserven eines Patienten dem Ende zuneigen. Das kann dazu führen, dass ihre Organe nicht mehr richtig funktionieren und sie dann offensichtlich ein viel höheres Sterberisiko haben.
Auf Grundlage seiner Zahlen hält es der Brite daher vor allem für nötig, dass die Ärzte zunächst das Gespräch mit Sepsis-Betroffenen und ihren Familien suchen.
Well, I think we have to ask the question, you know, what proportion of patients are salvageable?
Wir müssen uns fragen, wie viele dieser Patienten wir retten können. Wollen Sie wirklich, dass ab einem bestimmten Alter alles Mögliche aufgefahren wird, was die moderne Medizin zu bieten hat, obwohl Sie sehr wahrscheinlich so oder so sterben werden? Man sollte diese Entscheidungen im Vorfeld diskutieren, denn sehr kranke und gebrechliche Patienten genießen ihr Leben vielleicht gar nicht mehr.
Zwischen dem Greifswalder Matthias Gründling und dem Londoner Mervyn Singer tun sich dabei eher ethische als medizinische Differenzen auf.
Da würde ich schon deutlich widersprechen wollen, weil es gibt halt eine Menge von Patienten, die an Sepsis erkranken. Und wenn man diese schnell erkennt, schnell diagnostiziert und behandelt, dann überleben davon mehr. Und wenn jemand mit
85 oder 90 noch gut drauf ist und zu Hause sich sein Leben selber organisiert mit ein bisschen Hilfe und dann eine Lungenentzündung kriegt und man die schnell behandelt, dann kann er sich sein Leben wieder mit ein bisschen Hilfe gut organisieren.
Singer bezweifelt nicht, dass Sepsis eine große Gefahr ist, die mehr Menschenleben kostet als nötig. Er fordert aber, die genaue Gefahr ebenso durch umfangreiche wissenschaftliche Studien zu untermauern wie neue Behandlungsansätze. Die Erfahrungswerte aus Deutschland zeigen, dass täglich etwa 200 Menschen an einer Sepsis sterben. Diese Zahl könnte sehr viel niedriger sein. Und wer einen septischen Schock mit dramatischen Folgen überlebt, kann danach ins Leben zurückkehren. So wie Alena Ehlers. Sie hat ihren Lebensmut wiedergefunden.
Ich würde von mir behaupten, dass mein Alltag mittlerweile wieder ganz normal ist, wenn man das so sagen kann. Also ich schmink mich jeden Morgen und ziehe jetzt auch aus. Dann wohne ich alleine in Bremen, nicht mehr bei meinen Eltern. Und ich fahre ganz normal zu meinem Studium im Auto oder im Zug oder so und lebe eigentlich ein ganz normales Leben, nur ohne Hände und Füße. Ja, ich mache auch Sport. Ich habe spezielle Sportprothesen, womit man joggen kann. Das macht sehr großen Spaß und ja, ich freue mich immer, wenn ich joggen kann.
Diagnose Sepsis, die unterschätzte Gefahr. Das war ein Feature von und mit Tarik Amir. Außerdem sprachen Cornelia Schönwald und Thorsten Föste. Die Regie führte Klaus-Michael Klingsporn, verantwortlich für die technische Realisierung war Alexander Brennecke. Und die Redaktion hatte Martin Meyer in dieser Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2019.